Ja, guten Morgen auch von mir. Vielen Dank, Peter, für die freundlichen und wertschätzenden Worte. Vielen Dank, dass ihr mich wieder eingeladen habt, dass ich heute wieder hier sein kann. Und vielen Dank, dass ihr euch aufgemacht habt bei diesen hochsommerlichen Temperaturen, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Ich möchte heute gerne mit euch über ein Thema nachdenken, das uns, glaube ich, alle in der einen oder anderen Weise irgendwie vertraut ist. Und dazu lade ich uns am Anfang mal ein, uns in so eine Situation einzufühlen, die ein bisschen zum Thema hinführen soll. Stellen Sie mal vor, wir sitzen gefühlt seit einer halben Ewigkeit an einer wichtigen E-Mail oder an einer Textnachricht und wir merken das, was wir hier vermitteln wollen, das liegt uns wirklich am Herzen. Wir haben überlegt, wie formulieren wir diese persönliche Nachricht oder wir haben uns informiert, was ist wichtig für dieses berufliche oder vielleicht auch behördliche Schreiben. Wir haben unser Herz dort reingepackt, wir haben uns vielleicht gut informiert, Protokolle studiert und so weiter, um eine möglichst gute und klare Kommunikation hinzukriegen. Und jetzt kurz bevor diese Nachricht fertig ist, wird der Bildschirm schwarz. Das System fährt automatisch herunter. Vielleicht muss ein wichtiges Update installiert werden, vielleicht ist der Akku leer. In jedem Falle hat das System keine Zwischenspeicherung vorgenommen und wir auch nicht. Und wenn wir so ein bisschen in uns reinfühlen, dann merken wir vielleicht, da steigt so ein leichter Frust oder vielleicht auch so eine fast schon lähmende Traurigkeit oder Resignation, vielleicht auch ein bisschen Verärgerung oder Wut auf, dass das jetzt gerade passiert ist. Und ich würde uns bitten, dass wir dieses Gefühl mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten und würde gerne mal noch so ein paar andere Alltagssituationen aufgreifen, die ähnliche Gefühle hervorrufen können. Vielleicht haben wir uns heute vorgenommen, endlich mal pünktlich von der Arbeit nach Hause zu kommen. Vielleicht gibt es zu Hause auch Leute, die auf uns warten, die auch darauf warten, dass wir tatsächlich pünktlich sind und dann ist es wieder nicht gelungen. Vielleicht waren wir gar nicht selber dran schuld und dennoch kommt man dann eben nach Hause und guckt in enttäuschte Gesichter, weil man eigentlich viel früher da sein wollte, als man es schlussendlich dann war. Vielleicht haben wir uns auch als Eltern vorgenommen, heute ein bisschen geduldiger zu sein im Umgang mit unseren Kindern und endlich all die guten Erziehungstipps umzusetzen, die wir gelesen und gehört haben. Und am Ende des Tages stellt man dann fest, irgendwie hat man es doch nicht so richtig gepackt und hat einen das ein oder andere doch auf die Palme gebracht. Oder vielleicht haben wir uns auch in manchen Gesprächen vorgenommen, heute etwas mutiger zu sein mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Mitschülern, Kommilitonen, zu unserer Meinung zu stehen oder vielleicht auch mal irgendetwas aus unserem Leben mit Jesus zu erzählen. Und dann hat sich die Gelegenheit geboten, aber es hat doch nicht funktioniert. Irgendwie haben wir nicht die richtigen Worte gefunden oder der Mut hat uns dann vielleicht verlassen. Oder. Also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe solcher Alltagssituationen, die jeder auf die eine oder andere Weise kennt, wo man Zeit, wo man Kraft, wo man vielleicht sogar Geld in etwas investiert hat, wo man sich wirklich Mühe gegeben hat, aber das Ganze ist irgendwie nicht so richtig gelungen, zumindest nicht so, wie man sich das vorgenommen hat. Und ich würde uns bitten, dass wir mal einen kurzen Moment innehalten und mal über drei Fragen nachdenken und das für uns so ein bisschen festhalten. Zum einen, wie habe ich mich in dieser Situation gefühlt? Zum anderen, wer oder was hätte mir in dieser Situation geholfen? Was hätte ich mir vielleicht auch gewünscht? Und die dritte Frage, wer oder was hat mir in dieser Situation gerade noch gefehlt? Also was hat es eigentlich überhaupt nicht gebraucht? So, ich will euch nicht zu lange in der Stille schwitzen lassen. Ich hoffe, ihr habt ein paar einzelne Gedanken irgendwie fassen können. Ein letztes Beispiel für die, die jetzt keine eigene Situation vor Augen haben. Wir haben ja Fußball-Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin großer Fußballfan. Und die Situation, in die ich euch jetzt noch kurz mit hineinnehmen möchte, hat nichts mit dieser Weltmeisterschaft zu tun. Liegt schon über 10 Jahre zurück. Das Champions-League-Finale von 2015. Vielleicht erinnert sich manch einer, vielleicht auch nicht, Mailand gegen Liverpool. Und ich habe mich so gefragt, wie geht es einem als Spieler vor so einem Endspiel? Wenn man in der Kabine sitzt, vielleicht laufen so die ganzen Schritte, die man auf dem Weg dahin gehen musste, nochmal innerlich vor einem ab. Vielleicht fühlt man auch all die Dinge, die man auf diesem Weg gefühlt hat, nochmal so ein bisschen nach. Die Emotionen kommen nochmal hoch. Man begreift vielleicht auch noch gar nicht so richtig die Größe dieses Momentes, die Größe dieses Spiels, vor dem man jetzt steht. Da ist Vorfreude, da ist Erwartung, da sind Träume, da ist dieser Triumph zum Greifen nahe. Und so ging es auch den Spielern vom FC Liverpool. Und mit dieser positiven Anspannung, mit diesem Gepäck sind sie reingegangen in dieses Spiel. Und dann stand es nach 45 Minuten 3:0 für den Gegner. Der höchste Pausenrückstand, den es jemals in einem Champions-League-Finale gab. Und dann kommen dieselben Jungs 45 Minuten später in die Kabine zurück. Und ich glaube, da ist man dann in ganz guter Gesellschaft mit unseren Gefühlslagen und dem, was ich eingangs gerade erzählt habe. Und in solchen Situationen stellt sich ja dann die Frage, wie gehen wir mit so etwas um? Wer oder was trägt uns und wie schaffen wir es, nicht bei unserer Enttäuschung, unserer Frustration oder unserer Wut stehen zu bleiben? Und was ich sehr wohltuend finde, ist, dass Gott zu diesen Dingen nicht schweigt, sondern dass er gerade auch zu den kleinen und großen Niederlagen unseres Lebens etwas zu sagen hat, dass wir in seinem Wort Berichte von Menschen finden, echten, fehlbaren Menschen, die uns vermutlich oft viel näher sind, als wir meinen, und die gerade Niederlagen und Krisen durchlebt haben und uns damit so ein Stück Identifikationsmöglichkeit bieten und auch inspirieren, ermutigen und herausfordern können mit ihren Geschichten. Denn es sind Geschichten, die die Handschrift Gottes tragen, des Gottes, dem wir alle, du und ich, am Herzen liegen. Und mit der Geschichte eines solchen Mannes möchte ich uns jetzt mal noch ein bisschen näher in Berührung bringen. Dieser Mann heißt Johannes Markus. Und das ist gar nicht unüblich gewesen zu Zeiten des Neuen Testamentes, dass man zwei Namen hatte. Markus war sein römischer oder lateinischer Name. Das war der Name, unter dem er später auch bekannt geworden ist. Der internationalere Name, der Name der Amtssprache in der Zeit des Neuen Testamentes. Der Name abgeleitet vom römischen Kriegsgott oder vergeben an Menschen, die im Monat März geboren waren. Markus. Und der zweite ist eigentlich der interessantere seiner beiden Namen, nämlich Johannes. Das ist die Übersetzung seines hebräischen Namens Johanan und dieser Name bedeutet Gott ist gnädig, Gott ist gütig oder der Gott Begnadete. Und wir werden dann sehen, das ist eigentlich so ein bisschen eine Überschrift über dem Leben dieses Mannes. Man kann aus einer Reihe von Bibelstellen in der Apostelgeschichte so eine Art Lebensbild konstruieren. In Apostelgeschichte 12, Vers 12 taucht er das erste Mal auf. Dort erfahren wir, dass die Gemeinde in Jerusalem sich in seinem Elternhaus getroffen hat. Und dort in diesem Elternhaus, in dieser Hausgemeinde, hat er auch zwei Männer kennengelernt, die ganz entscheidenden Einfluss, prägenden Einfluss auf sein weiteres Leben hatten. Das waren Barnabas und Paulus. Mit ihnen ist er dann auch aufgebrochen aus Jerusalem, hat seine Heimatstadt, seine Heimatgemeinde verlassen, hat sich ihnen angeschlossen und war dann bei ihrer ersten Missionsreise als Diener dabei. Diese gemeinsame Reise war allerdings nicht von besonders langer Dauer, denn nachdem sie in Zypern einiges erlebt hatten, ist er an der Südküste der heutigen Türkei in der Stadt Perge, hat er das Team verlassen. Wir lesen Apostelgeschichte 13, Vers 13. Johannes trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Warum genau er das Team an dieser Stelle verließ, geht aus dem Text zwar nicht hervor, aber bei der nächsten Begebenheit, wo Markus wieder auftaucht, erfahren wir oder erahnen wir, dass dieser Ausstieg nicht der ursprüngliche Plan gewesen ist und dass zumindest Paulus das Ganze auch nicht wirklich gutheißen konnte. Wir kommen gleich noch dazu. Und ganz offensichtlich war das wahrscheinlich auch nicht die erste Begebenheit im Leben von Markus, wo die Dinge etwas anders gelaufen sind, als er sie sich gedacht hatte. Ungefähr 15 Jahre später schreibt er ja das Evangelium, das Markus-Evangelium. Und in diesem Markus-Evangelium gibt es einen ganz interessanten Nebensatz, Kapitel 14, Vers 50. Dort ist nämlich von einem jungen Mann die Rede, der bei der Gefangennahme Jesu buchstäblich ums nackte Überleben kämpfte oder vielmehr rannte. Und in der antiken Geschichtsschreibung sind solche kurzen Einschübe in der dritten Person ein ganz bekanntes Stilmittel, wo der Autor sich selber in der Geschichte platziert. Und ich finde das spannend, weil wenn man davon ausgeht, dass das hier zutrifft, dann war dieser junge Mann vielleicht schon unmittelbar im erweiterten Umfeld von Jesus dabei, war irgendwo am Rande dieser Gefangennahme und war von Angst so gepackt, dass er damals einfach weggerannt ist. Und vielleicht war es auch diese Angst, die im Blick auf diese erste Missionsreise wieder hochkam oder wieder da war. Und er hat einfach nicht gewusst, wie geht es auf dieser Reise weiter, was wird uns noch alles erwarten, halte ich das durch? Und hat lieber vorzeitig die Segel gestrichen. Vielleicht ist er auch mit Paulus oder anderen Leuten im Team nicht so gut zurechtgekommen. Vielleicht ist er auch an seinem eigenen Anspruch oder am Anspruch anderer gescheitert. Sehr wahrscheinlich aber ist, dass das, was ursprünglich geplant war, das, was er sich vorgenommen hatte, das, worin er sich investiert hatte, Teil dieses apostolischen Teams zu sein und das Evangelium zu verbreiten, nicht oder zumindest nicht wirklich umfassend gelungen ist. Denn ich denke, es war nicht der Plan, auf halber Strecke die Segel zu streichen. Aber die Geschichte von Johannes Markus ist hier nicht zu Ende, denn wie erwähnt, taucht er dann wieder auf, als Paulus und Barnabas sich auf die zweite Missionsreise vorbereiten. Und offensichtlich hat er signalisiert, wenn ihr wollt, wäre ich gerne nochmal mit dabei. Barnabas sagt, das ist eine gute Idee, wir nehmen Johannes Markus wieder mit. Paulus aber ist damit überhaupt nicht einverstanden. Dieser Gedanke, ihn nochmal dabei zu haben, findet keinen Anklang. Man könnte sagen, der hat das Ding beim ersten Mal mit uns nicht durchgezogen, der braucht das zweite Mal gleich gar nicht mitzukommen. Und dann gibt es eine interessante Bemerkung, Apostelgeschichte 15, Vers 39. Paulus und Barnabas, gestandene Männer in der ersten Christenheit. Und dort heißt es, deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung zwischen Paulus und Barnabas, so dass sie sich voneinander trennten. Paulus war nicht bereit, Markus eine zweite Chance zu geben. Und genau das hatte Markus noch gefehlt. Jemand, der ihm dieses Missgeschick, das, was ihm nicht gelungen war, noch einmal so richtig vor Augen führte, indem er ihm keine zweite Chance gab. Aber auch hier ist die Geschichte von Markus nicht zu Ende, denn dieser Vers 39 geht weiter und dort heißt es, Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Paulus war vielleicht nicht bereit, eine zweite Chance zu geben, aber Barnabas war es. Was in den darauffolgenden Jahren im Dienst dieser beiden Männer passiert ist, lässt sich anhand der biblischen Berichte nicht feststellen. Fakt aber ist, dass sowohl Paulus als auch Petrus genau diesen Johannes Markus später in ihren Briefen als Mitarbeiter erwähnen. Es gibt verschiedene Stellen, wo das genannt wird. Und an Timotheus schreibt Paulus viele Jahre nach dieser Situation sogar folgende Worte in seinem zweiten Brief: Nimm Markus zu dir und bring ihn mit, er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Der Mann, den er Jahre zuvor ausgemustert hatte und um dessen Willen er sich sogar mit Barnabas überworfen hat, war jetzt auf einmal sehr nützlich zum Dienst. Was für ein Wandel, was für eine andere Perspektive. Aber was hat zu dieser Veränderung geführt? Ich glaube, dass zum einen Paulus ein anderer Mann gewesen ist als noch viele Jahre zuvor. Ja, da war immer noch die gleiche Leidenschaft, immer noch das gleiche Feuer für seinen Dienst und für sein Wirken. Aber ich glaube, über die Dienstjahre und die vielen Begegnungen mit Menschen an unterschiedlichen Stellen hinweg ist da eine gewisse Milde oder Reife, wenn man das so sagen darf, im Blick auf Paulus eingezogen. Aber ich glaube, Paulus ist auch einem anderen Johannes Markus begegnet. Dieser Mann hatte schon damals, als er sich wieder gemeldet hatte, Teil des Teams zu sein, ganz schön Mut bewiesen, obwohl es beim ersten Mal nicht so gelaufen ist, wie er es sich gedacht hat. Denn ansonsten wäre Barnabas wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, ihn überhaupt wieder ins Spiel zu bringen. Aber ein zweiter und für mich der entscheidende Faktor, warum wir hier von einem anderen Johannes Markus hören, ist dieser Barnabas selbst. Auch Barnabas hatte zwei Namen. Josef oder Joses war sein eigentlicher Name und Barnabas hatte er als Beinamen bekommen. Barnabas heißt übersetzt Sohn des Trostes oder Sohn der Ermutigung und ganz offensichtlich war sein ganzes Wesen davon geprägt, andere zu trösten, zu ermutigen und ihnen eine zweite Chance zu geben, an sie zu glauben, dort wo sie das selber nicht konnten und damit etwas in ihrem Leben zu fördern. Er hat an diesen Markus geglaubt, er hat ihn wieder aufgebaut, er hat ihn getröstet, er hat ihn ermutigt und gemeinsam haben diese beiden Männer in den Jahren der Zusammenarbeit vermutlich einiges durchlebt, was Johannes Markus am Ende zu einem nützlichen Mitarbeiter gemacht hat. Von dem sogar Paulus sagt, bring ihn mit, denn er ist nützlich für uns. Und darüber hinaus wurde aus diesem Mann eben auch noch der Verfasser von einem der vier Evangelien. Ich würde sagen, Mensch Markus, was für eine Geschichte. Die Geschichte einer zweiten Chance, die Geschichte eines Mannes, der erlebt hatte, was sein Name bedeutet, Gott ist gnädig. Vielleicht fragt sich jetzt manch einer von euch, was ist denn jetzt eigentlich aus den Liverpooler Jungs geworden, die in ihrer Kabine saßen mit dem höchsten Pausenrückstand aller Zeiten? Auch sie haben sich ihrer Situation gestellt, genau wie Johannes Markus, als er sich ein zweites Mal meldete. Sie haben die Kabine verlassen, kamen aufs Feld und wurden von ihren Fans mit ihrem Lied empfangen. You'll never walk alone. Du gehst niemals allein. Und wer dieses Lied schon mal aus Tausenden von Kehlen gehört hat, ihr könnt euch Videos angucken, gibt es im Internet von diesem Finale, der erahnt, was das für eine Kraft der Ermutigung hat, wenn man ein Feld betritt und das aus so, so vielen Kehlen hört. Und ganz offensichtlich hat sie das beflügelt, denn sie haben es geschafft, auf 3:3 auszugleichen und dieses Spiel 6:5 im Elfmeterschießen zu gewinnen. Was für ein Comeback, was für eine Geschichte, was für eine Ermutigung, was für ein Neuanfang und eine genutzte zweite Chance. Nun ist mir bewusst, dass nicht jeder sich im Fußballbild wiederfindet und deswegen habe ich noch eine letzte Geschichte mitgebracht, die ganz anders ist, einen ganz anderen Rahmen hat, viel stiller, viel kleiner, aber die denselben Gedanke in sich trägt. Es war Januar 2023 in New York City. Michael Reyes, seit 20 Jahren Taxifahrer, beendete gerade seine letzte Fahrt der Nacht, als sein Telefon pingte. Eine letzte Abholung aus der Upper East Side. Er wollte zuerst ablehnen, aber irgendetwas in seinem Bauch flüsterte, nimm sie noch an. Als er anhielt, winkte eine junge Frau ihn heran, Tränen liefen übers Gesicht. Sie stieg ein, die Hand um einen Koffer und ein Geigenetui gekrallt und Michael fragte, wohin? Sie zögerte, Penn Station. Und dann, kaum hörbar, ich gehe für immer. Die ersten paar Kilometer herrschte absolute Stille. Dann fragte Michael leise, harter Abend. Sie lachte bitter, hartes Leben. Ich bin hierher gekommen, um Musik zu studieren. Mein Stipendium ist weg, ich kann die Miete nicht mehr zahlen, ich bin fertig. Er blickte in den Rückspiegel. Wie lange spielst du? Seit ich 6 bin. Dann ist es vielleicht nicht vorbei, sagte er. Vielleicht ist es nur eine Pause. Sie lächelte schwach. Du klingst wie mein Vater. Das hat er immer gesagt, bevor er starb. Michael nickte. Dann hat er dir vielleicht genau den richtigen Fahrer geschickt. An einer roten Ampel öffnete sie ihren Geigenkoffer. Spiel mir etwas, sagte er. Direkt dort, auf dem Rücksitz eines gelben Taxis, spielte sie Ave Maria. Der Klang erfüllte das Auto sanft, zitternd, göttlich. Als sie endete, fühlte sich die Stille heilig an. Michael hielt in der Nähe des Bahnhofs. Er wischte sich die Augen und gab ihr alles, was er hatte. $180 in bar. Damit kommst du ein paar Tage weiter, sagte er. Gib das Lied noch nicht auf. Sie wollte ablehnen, aber er bestand darauf. Irgendwann, lächelte er, wirst du in der Carnegie Hall spielen. Und wenn du das tust, bin ich der Typ, der immer noch fährt und im Radio zuhört. Sie lachte in dieser Nacht zum ersten Mal. Sie tauschten Namen und dann verschwand sie im Schnee. Monate vergingen, das Leben ging weiter. Fast ein Jahr später erhielt Michael einen Brief. Darin ein Foto derselben jungen Frau auf einer Bühne mit einem Pokal in der Hand. Auf der Rückseite hatte sie geschrieben, du hattest recht. Es war nicht das Ende, es war nur die Pause. Dem Brief lag ein Konzertticket für die Carnegie Hall bei. Ein Platz in der ersten Reihe, beschriftet mit reserviert für Michael Reyes. An diesem Abend blickte sie ins Publikum, sah den Taxifahrer, der nicht zugelassen hatte, dass sie aufgab, und lächelte unter Tränen. Ich möchte zum Schluss nochmal auf die Fragen zurückkommen, die ich eingangs gestellt habe. Wie habe ich mich in dieser Situation, in der mir etwas nicht gelungen ist, in der die Dinge nicht so gelaufen sind, wie ich sie mir erhofft oder gedacht hatte, gefühlt? Vermutlich wie Markus. Bloßgestellt wie im Garten Gethsemane und mit dem eigenen Versagen konfrontiert. Vielleicht wie die Spieler vom FC Liverpool oder die junge Frau im Taxi. Enttäuscht von mir selbst, von anderen, vom Leben, mit quälenden Fragen im Kopf und einer tiefen Enttäuschung im Herzen. Vielleicht auch mit etwas Wut im Bauch. Und diejenigen, die sich damit identifizieren können, möchte ich ermutigen, gib nicht auf. Es gibt eine neue Chance. Gott ist gnädig. Gott gibt dich nicht auf. Die zweite Frage war, wer oder was hätte mir in dieser Situation geholfen? Was hätte ich mir gewünscht? Vermutlich einen Barnabas, einen Ermutiger, jemand, der für dich You'll Never Walk Alone singt, der an dich glaubt, wenn du selbst dich schon am Ende wähnst. Diejenigen, die sich damit identifizieren können, möchte ich ermutigen, stell dich deiner Situation und behalte offene Augen, offene Ohren und ein offenes Herz, wenn solche Ermutiger in dein Leben treten wollen. Und manchmal ist es vielleicht auch nötig, dass wir solche ermutigenden Beziehungen, solchen ermutigenden Austausch auch ganz aktiv suchen, dort wo Menschen in unserem Umfeld sind, die das ausstrahlen. Und diejenigen, die um jemanden in ihrem Leben wissen, für den sie ein solcher Sohn des Trostes oder eine Tochter des Trostes sein können, ein Ermutiger sein können, möchte ich sagen, hab den Mut dazu. Denke nicht zu klein von dir. Für den anderen kann ein Wort oder eine kleine Geste einen sehr großen Unterschied machen. Und Gott kann dich gebrauchen. Und die dritte Frage, wer oder was hätte mir gerade noch gefehlt? Also was habe ich eigentlich überhaupt nicht gebraucht in so einer Situation? Vermutlich einen Paulus, der dir dein Versagen nochmal so richtig unter die Nase reibt. Jemand, der dir mit Blicken, mit Worten oder auch mit Schweigen und mit seinem Verhalten zu verstehen gibt, das war nicht gut und dir vielleicht so den letzten Rest, den letzten Schubs noch gibt. Und vielleicht sind heute auch Menschen hier, die sich mit Paulus oder anderen, die in solchen Geschichten diese Rolle einnehmen, identifizieren können. Menschen, die einem anderen sein Versagen einfach nicht vergeben können. Menschen, die sich vielleicht sogar über das Versagen eines anderen lustig gemacht und ihn dafür abgestempelt haben. Dann ist heute eine wunderbare Gelegenheit, einen neuen Anfang zu wagen, um Vergebung zu bitten, anderen Vergebung zu schenken und jemandem eine zweite Chance zu gewähren. Jesus Christus hat jedem von uns einen Neuanfang mit Gott, mit dem Gott allen Trostes und aller Ermutigung, wie Paulus im 2. Korintherbrief schreibt, ermöglicht, indem er am Kreuz für unsere Schuld gestorben und am dritten Tag auferstanden ist. Das ist die Einladung, die jedem von uns gilt, einmalig und jeden Tag neu. Und diese Gnade dürfen wir auch anderen schenken. Und dieser Gott gab uns seinen Geist, den Tröster und Ermutiger, den Parakletos, um all das nicht aus eigener Kraft schaffen zu müssen. Geben wir ihm Raum, das zu tun, wofür er gesandt wurde. Gott segne euch. Amen.